Verantwortlich für diese Sendung Esperanto Welle am 15. September 2010 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperanto Welle über NB Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Sendung Esperanto Welle. Hier ist im Studio die Reaktionsgruppe. Wir sind alle Mitglieder des Esperanto Vereins Neubrandenburg. Im Studio sind also René, Werner und Werner. Und heute ist unsere Themensendung dran. Und Werner, du hast so ein ganz besonderes Thema heute für diese Sendung ausgesucht. Was ist denn das?
Ja, liebe Hörer und Hörer, heute wollen wir uns mit Kuba und dem Weltkongress Esperanto beschäftigen, der in diesem Jahr in Kuba war. Und da Kuba ja eine karibische Insel ist, sie gehört zu den großen Antillen, sie ist im karibischen Raum die größte Insel, und wir denken doch, dass es gut ist, sie mal vorzustellen. Die Hauptstadt von Kuba ist Havanna mit 2,3 Millionen Einwohnern. Man spricht Spanisch. Man hat hauptsächlich, was den Glauben betrifft, ist man Katholik. Aber die Afrikaner haben seit einigen Jahren wieder ihre afrikanischen Wurzeln entdeckt und haben wiederbelebt ihre afrikanischen Glaubensrichtungen. Es gibt aber auch andere christliche Konfessionen und es gibt auch organisierte jüdische Gemeinden. Kuba ist etwa so groß, wie die DDR mal war, und hat 11,5 Millionen Einwohnern. Sie hat ungefähr 1500 Inseln um sich herum. Es gibt also keine, also das Festland von Kuba hat immer vor sich gelagert Inseln, sowohl im Norden als auch im Süden. Und die Insel ist ungefähr 1200, 1300 Kilometer lang. Und man fährt entweder nach Ost oder nach West. Und das ist also die größte Entfernung. Es ist noch ein sozialistischer Staat. Es sind ja nur noch wenige Staaten in der Welt, die sich sozialistisch nennen. Der jetzige Staatschef ist Raúl Castro, ein bescheiden auftretender Mann, der seit 10 Jahren etwa dort das Sagen hat und sachte Reformen einführt. Sie haben mindestens 3 Revolutionen hinter sich. Über die Vergangenheit ist man da sehr stolz, dass sie eben stolz sind, dass sie von den Spaniern abstammen, also kulturell von den Spaniern abstammen, aber sich gleichzeitig von ihnen befreit haben. Und das war also schon 1868. Dann gab es nochmal eine Revolution 1898. Die Tradition vom jetzigen modernen Kuba resultiert aus der Castro-Revolution, so nennt man das selber, von 1959. Einerseits hat man sich, wie gesagt, befreit von Spanien, andererseits pflegt man die Traditionen, wer die Stadt gegründet hat und wer die erste Kirche gebaut hat. Das merkt man also in den Museen. Und eine ungebrochene Anhängerschaft ist noch diese Castro-Revolution, die nach und nach den Sozialismus aufgebaut hat. Man hat immer noch den kubanischen Peso, aber seit etwa 6 Jahren ist eigentlich der Euro die maßgebliche Währung in Kuba. den man umtauschen muss in 1:1 etwa, in einen konvertierbaren Peso. Und wenn ein Tourist ein Taxi will oder ein Bier trinken möchte oder irgendwie sich öffentlich bewegt, muss man praktisch mit Euro bezahlen. Es gibt eine sehr aktive Esperanto-Bewegung in Kuba, die also über die Landesgrenzen hinaus auch aktiv ist. Sie haben eine Tradition von über 100 Jahren, sind also mit uns gleichberechtigt, sagen wir mal, vom Alter des Esperanto, von der Esperanto-Bewegung her, und haben sind also sehr stolz, dass in Santiago de Cuba, das ist also die östliche Großstadt mit etwa 500.000 Einwohnern, da wurde von einem Pastor vor über 100 Jahren inzwischen die erste Esperanto-Organisation gegründet und gleich für ganz Kuba. Ja, es sind 15 Provinzen, die alle ihren Namen haben und Verwaltung haben. Wer sich mit Kuba näher beschäftigt, die Tradition, die große Tradition ist die französische Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ihre Nationalfahne resultiert aus der französischen Fahne mit diesen drei Farben. Zum Beispiel haben sie auch einige, wie soll ich sagen, Wahrzeichen. Das ist einmal ein Vogel, Tocoraro, der eben sehr stolz ist und die drei Farben von Kuba als Federkleid hat. Und das ist ein Name von den Ureinwohnern von Kuba, die man total liquidiert hat. Es soll nur noch eine Gruppe von Menschen geben, die nicht die Ureinwohner sind, aber von ihnen als Mischlinge abstammen inzwischen. Es sind also etwa die Hälfte der Menschen sind weiß oder die man so weiß nennt. Wir würden sagen, die sind schon braun. Dann eine starke Gruppierung von etwa 30-40% Mulatten und etwa 10-15% ganz Schwarze. Aber man kennt da keine Unterschiede, jeder ist wirklich gleichberechtigt. Ich will nur noch was zur Fahne sagen. Das gibt ja ein rotes Dreieck. Das ist die Anspielung auf die französische Revolution. Ich nannte das schon. Der Stern in diesem Dreieck ist, in diesem roten Dreieck repräsentiert das vergossene Blut der Kubaner für ihre Einheit und für ihre Freiheit. Die drei blauen Streifen repräsentieren die ehemaligen drei Gebiete, Ost-, Zentral- und Westgebiete. Und die weißen Zwischenstreifen, die bedeuten die Reinheit und die Ehrlichkeit des kubanischen Volkes. Wie gesagt, sie sind auch heute noch sehr stolz, was heißt noch heute? Sie merken aber auch andererseits die Probleme, die wirtschaftlichen Probleme seit Einführung des Euro als Zweitwährung sozusagen, merken sie selbst, wie sie arm sind, wie wenig sie verdienen. Aber sie lassen sich das nicht anmerken. Ich bin niemals angebettelt oder angefragt worden von irgendjemandem, der meinte, dass ich ein Ausländer bin.
Ja, gut. Dankeschön, Dana. Ich muss aber sagen, René, wir haben doch einiges vergessen in der letzten Sendung, unserer Direktsendung. Vergangenen Monat haben wir ja Werner als krank und weit verreist angemeldet und wir freuen uns, Werner, dass du wieder gesund in unserer Mitte bist und wir gemeinsam weiter hier an der Radiofront arbeiten können.
Ja, die Freude ist auf meiner Seite, aber vielleicht können wir darüber noch reden.
Ja.
Jetzt kommt Musik.
Wir singen nicht selbst. Wir haben keine kubanische Musik mit, aber wir nehmen mal eine aus dem Spreewald von der Gruppe Boca China, das heißt auf Deutsch Sumpfdotterblume, den Titel, der auch so heißt, ja.
Locker schön saß der Schneemelder Mund und sie singt auch so schön auf den Sumpf. Still in so manchen Kummer und Schlaf, und in ein trauriges Herz, sie leuchten so gelb wie der Sonnenschein und stimmen sich vor und zufrieden ein. Auf feuchten Wiesen im Spreewaldrand sind überall Locker China bekannt. In jedes Frühjahr immer aufs Neue, in voller Schönheit, worauf ich mich freue, auf feuchten Wiesen im Spreewaldland, sind überall Boca China bekannt. Was ist der Storch bei Tagesbeginn auf den taufrischen Wiesen dahin? Weckt alle Blumen hier und da, auf unsere Boca China. Groschen träumen im Wind, sie leuchten so gelb wie der Sonnenschein und stimmen dich froh und zufrieden ein. Auf feuchten Wiesen im Spreewaldrand sind überall Wasser, China bekannt. Blühen jedes Frühjahr immer aufs Neu, in voller Schönheit, worauf ich mich freu. Auf feuchten Wiesen im Spreewaldrand sind überall Wasser, China bekannt, sind überall Wasser, China
bekannt. Hier ist wieder die Esperanto-Welle auf NB Radio Treff 88,0 mit unserer Themensendung immer Mitte des Monats. Und wir sind heute beim Thema Esperanto-Weltkongress und der war letztes Mal in Havanna im vergangenen Monat. Ne?
Ja, das war im Juli. Der Esperanto-Weltkongress findet immer im Juli eines jeden Jahres statt. Egal ob auf der Nord- oder Südhalbkugel. Wenn es auf der nördlichen Halbkugel ist, ist es ja Sommer, ist es mal im Süden, dann ist, findet er mitten im Winter statt.
Ja, das war eben mit dem Monat ja um einen Monat verschoben, also es sind schon fast zwei Monate.
Ja, wir haben ja inzwischen schon Mitte September. Nein, ist es so, also Kuba ist ein karibisches Land, ist ein tropisches Land. Für diejenigen, die noch nicht in den Tropen waren, es gibt ja einige wenige in der Brandenburger, die da noch nicht waren. Man muss sich also auf eine sehr heiße, fast drückende Wärme einstellen. August bis September ist die Regenzeit, da ist jeden Tag pünktlich kommt Gewitter und Regen. Der ist aber nicht so erlösend, erfrischend, wie wir es vielleicht kennen, aber daran gewöhnt man sich ganz schnell. Aber wir wollen ja zum Weltkongress. Es war ja ein Risiko, oder ist ein Risiko in Ländern, die so ein bisschen isoliert sind, Esperanto-Weltkongresse durchzuführen. Nun liegt ja Kuba ausgerechnet an der Schwelle zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Kubaner sind seit 1959 ein freies Land, haben sich selber eine eigene, authentische Revolution durchgeführt. Und da muss man das erstmal respektieren, auch wenn man vielleicht anderer Meinung ist. Ja, zum Beispiel dürfen eben US-Amerikaner nicht einreisen in Kuba. Und zwar nicht wegen der Kubaner, sondern die USA verbieten das. Also haben also sehr viele Esperanto-Freunde, die nun ganz dicht dort auf der Tür wohnen, durften dort nicht hinfahren. Aber das nur so am Rande. Jeder Kongress, der stattfindet, hat einen Titel oder ein Thema. Und dieses Thema in diesem Jahr war die Annäherung der Kulturen. Auf Esperanto nennt man das Interproximigo de Culturoi, also die organisierte Annäherung der Kulturen. Damit ist nicht die Vermischung gemeint, sondern dass man einander kennt und kennenlernt. Wir haben ja zum Glück noch mehrere Kulturen, noch lebende Kulturen in der Welt. Und die sollen, so ist der Titel, auch von der UNESCO ist das so vorgegeben, dass man sich kennenlernt. Interproximigo de Culturoi heißt also nicht die von sich selbst durchgeführte Annäherung, sondern das bewusste, gezielte sich annähern. Und da haben die Esperanto-Freundinnen auch Thesen aufgestellt, über das sie gerne diskutiert haben und auch diskutiert, es wurde darüber diskutiert. Was bedeutet das eigentlich, die Annäherung der Kulturen? Wie definieren wir die Kultur oder die Kulturen? Sind alle Kulturen gleichwertig? Und wie definieren wir die Werte einer Kultur? Man ist ja heute da fast anderer Meinung, nicht? In der großen Kulturszene gibt es nur noch eine Kultur. Oder entstehen neue Kulturen oder verschwinden bestehende Kulturen, insbesondere von den kleinen Völkern, die es noch gibt. Hat Esperanto, die Esperanto-Bewegung, eine eigene Kultur? Hat die Esperanto-Bewegung Traditionen, Gewohnheiten, Sitten? Und wie sind sie definiert? Sind wir, die Esperanto-Freunde, ein wirkliches Gefolg? Oder sind wir ein Nicht-Volk? Das ist auch eine Frage, nicht? Wie wollen wir uns definieren? Oder wenn wir, es gibt so einen altmodischen Esperanto-Begriff, so eine Anrede, die wird kaum noch verwendet, aber ist noch üblich, Samideano, das heißt nichts weiter als ein Angehöriger der gleichen Idee. Und woran besteht die gleiche Idee der Esperanto-Freunde? Wir haben ja nun schon 120, 125 Jahre hinter uns. Und da kann man dann schon mal drüber nachdenken. Und das waren also diese, sagen wir mal, provozierenden Fragen oder Kernfragen, auf die dann während des Kongresses, der ja eine Woche dauert, immer wieder eingegangen worden ist. Übrigens, der Kongress wurde im modernsten Kongresszentrum von Havanna durchgeführt, die sie dort haben. Ein gesamtes Gebäude ist klimatisiert und von der technischen Ausrüstung ganz perfekt. Das ist in Kuba nicht unbedingt selbstverständlich, dass jeder ein Taschentelefon hat oder dass jeder einen Rechner zu Hause hat. Das ist in Kuba noch nicht so weit. Man merkt das schon, man sieht es schon, aber es ist schon sehr kompliziert.
Gut, dann können wir schon wieder die nächste Musik machen. So schnell vergeht die Zeit.
So schnell vergeht die Zeit.
Ja.
Übrigens, der René soll mal ruhig vorstellen, seine Musik. Der René interessiert sich unter anderem auch für Sorbisch.
Ja.
Es gibt ja in Deutschland ein kleines slawisches Volk, die Sorben, die um ihre kulturelle Identität auch kämpfen. Und er hat sehr viele charmante Musikstücke schon präsentiert hier über unseren Sender. Und heute hat er wieder eine Kollektion mit, die kann er mal vorstellen.
Ja, die Gruppe Kwakashina besteht aus vier Frauen und diese stammen aus dem Spreewald. Und sie singen in Deutsch und Niedersorbisch. Und jetzt kommt ein Titel in Niedersorbisch, der heißt Swischo, hört zu.
Ja, liebe Hörer und Hörer, die Redaktionsgruppe Esperanto Welle macht weiter auf NB Radio Trip 88,0. Rainer Fennig hatte zunächst etwas über Kuba mitgeteilt, dann das Wesentliche, dass ja dort der letzte Esperanto Weltkongress stattgefunden hat auf dem amerikanischen Kontinent. Und zunächst erstmal hat er über das Kongressthema gesprochen, Rainer. Aber was ist da sonst noch so passiert?
Ja, ein Teilnehmer eines Weltkongresses Esperanto wäre hilflos ohne sein Kongressbuch. In seinem Kongressbuch sind alle parallel laufenden und alle kontinuierlich laufenden Veranstaltungen aufgelistet und er hat die Qual der Wahl, sich zu entscheiden, in welche dieser Hunderten von Veranstaltungen in dieser Woche gehe ich hin. Dort sind wissenschaftliche Foren, da sind Diskussionen über politische Angelegenheiten, am Abend sind immer Konzerte. In Kuba gab es während des Kongresses den Auftritt von etwa 20 esperantosprachigen kubanischen Kulturgruppen.
Oh.
Oder ich sehe mal, es gibt ja,
ja,
da ist was drin. Wir haben in Deutschland ja auch einige. Mhm. Wir spielen ja auch in unseren Sendungen mitunter die Hamburger Truppe dort. Aber jetzt mal zu Havanna zurück. Ich gehe mal einfach so durch, was alles so passiert ist. Da kommen die Atheisten zusammen. Es gibt natürlich alle möglichen im Esperanto organisierten Religionsgruppen, die Katholiken, die Protestanten, die Baha'anoi, das ist also eine neue Religion, die etwas älter ist als Esperanto, dann die Buddhisten und alle möglichen Religionen haben auch ihr Fundament in Esperanto. Also auch die Atheisten, eine interessante Gruppierung, die dann dort zusammengekommen ist. Oder ein Forum über Länder, in denen es noch keine organisierte Esperanto-Bewegung gibt. Selbst in Mittel- und Südamerika gibt es noch einige Länder, in denen es kein Esperanto-Verband des jeweiligen Landes gibt. Das ist deswegen wichtig, das ist mir in Kuba auch so passiert, die einfachen Menschen denken, alle Welt spricht Spanisch. Und sie staunen, dass es Menschen gibt, wie mich, die kein Spanisch können. Was? Alle Mann, du kannst kein Spanisch, das ist ein Ding. Die ganze Welt spricht doch Spanisch. Nee, sage ich noch, eine Handvoll spricht noch Deutsch. Und oder die Japaner, auch eine sehr aktive Esperanto-Bewegung, haben über ihre Kultur berichtet. Und zwar über japanische Quadrate. Huroshiko und Origami. Oder es werden Übersetzer gesucht. Wer kann am besten von einer Sprache in die andere übersetzen, also meistens vom Esperanto in eine Nationalsprache oder umgekehrt. Oder eine neue, na was heißt neue, eine neue Art von Lernen, die Montesinos haben sich vorgestellt, wie sie spielen, den Kindern Esperanto beibringen, durch praktische Übungen. Oder die Vereinten Nationen sind aufgetreten und die UNESCO sind aufgetreten. Dann kann man mit Musikinstrumenten auch Esperanto lernen. Oder es gibt eine Esperanto-Organisation, die sich mit eingeborenen Tourismus beschäftigt, insbesondere in den kleinen amerikanischen Staaten, sagt man, ihr könnt Urlaub machen, aber unter den Bedingungen, unter denen die Eingeborenen dort leben. Das hört sich jetzt so überheblich an. Also die Orgenen, die Indigenen, Popoloi, sagt man auf Esperanto, wie die leben. Wenn die in Hütten leben, dann wohnt auch der Tourist in Hütten. Und wenn die Wasser sich aus dem Fluss holen, dann müssen das die Touristen auch. Die werden das natürlich dann bearbeiten, dass sie nicht krank werden. Aber es wird ihnen nur das geboten, was auch diese Völker dort zur Verfügung haben täglich. Und da gibt es etliche, die das ganz gerne machen. Manche machen das aber dann über einen längeren Zeitraum von einem Jahr, einem halben Jahr. Oder was sehr selten ist, oder was wir denken, dass es selten ist, Ökonomie und Esperanto. Es gibt einen Welthandel, und da hat man ja auch sprachliche Probleme. Im Handel muss ich Englisch können, muss ich Chinesisch können, und vielleicht auch Arabisch. Überall da, wo Ware gegen Ware oder Ware gegen Geld getauscht wird, muss ich ja mit meinem Partner irgendwie zusammenkommen und mich einigen. Und da gibt es eben auch viele Leute, die Esperanto dazu nutzen. Ich hatte auch schon solche Probleme hier einfach in der Brandenburg, wo eben Bauunternehmen mehr also um sprachliche Unterstützung gebeten haben. Und das habe ich dann auch gewährt. Also nicht als ich als Person, sondern unser Verein. Wie soll ich öffentlich, also Rednerwettbewerb, wie spreche ich öffentlich, das war also für René war das Ideal, vor einem unbekannten Publikum, ohne nervös zu werden? Oder die Japaner wieder. Welche japanischen Volkskostüme gibt es, also die man zu bestimmten Anlässen anzieht? Oder wie kann man unsere Clubabende besser gestalten? Das trifft uns natürlich auch, dass die Menschen in Scharen zu uns kommen, dass die Tür nicht zugeht. Oder man hat ja natürlich jetzt zum Esperanto-Weltkongress, der Esperanto-Weltbund nennt sich UEA, Universala Esperanto Asocio, und dieser Weltbund hat natürlich so eine Art Parlament, ca. 100 Mitglieder, die können da nicht alle kommen, aber dieses Parlament tagt jeden Tag des Weltkongresses und sie entscheiden über alle wichtigen Dinge, die das nächste Jahr betreffen. Und ich habe das mal mitgemacht, das ist ganz streng. Da wird diskutiert, jetzt ist Schluss, jetzt wird abgestimmt, ja, nein und so weiter. Also sowas Zügiges ich würde sagen, fast preußisch. Und es macht eine Freude, sich da mal reinzusetzen und das so zu sehen, wie das Parlament tagt. Denn sie müssen ja ein Pensum dort bewältigen. Und von diesen 100 Menschen oder 70 oder wie wir da sitzen, da ist ja wirklich jeder aus einem anderen Land. Und das geht mit Esperanto dort wunderbar. Und ja, viele Personen und Professoren haben zum Kongressthema gesprochen. Und auch Shakespeare war, verschiedene Vorlesungen über Shakespeare. Eines der Esperanto-Wissenschaftler ist ja Shakespeare-Mann.
Ja, ist der auch da gewesen?
Der war auch da, aha. Professor Tonkin.
Ja, der ist ja fast bei jedem Kongress, ne?
Ja, bei jedem Weltkongress gibt es auch einen Tag der Schule. Den Tag der Schule, das machen die Esperanto-Lehrer, da haben auch so einen Verband, und die ja selbstständig, und die machen oder stellen alles vor, was möglich ist, die modernen Möglichkeiten Esperanto zu unterrichten. Beispielsweise gibt es Kubaner, die nach Brasilien eingeladen werden, um in Brasilien Esperanto-Kurse durchzuführen. Ich habe da Bilder gesehen, habe dann einen Vortrag gehalten. Da sitzen wirklich 30 Mann und lernen Esperanto, wie in der Schule. Mhm. Das ist ja in Deutschland gar nicht mehr denkbar. Was machen die Brasilianer? Es gibt ja reiche Brasilianer, reiche Esperanto-Brasilianer, die sagen, ich lade Kubaner ein, das sind die Kubaner sind somit das intelligenteste Volk dort, aber das ist jetzt nicht böse gemeint, das beweglichste und so. Und die laden dann verschiedene Kubaner ein, also Esperanto-Wissenschaftler, also Lehrer, und sagen, wir bezahlen euch alles, aber ihr müsst umsonst Unterricht erteilen. Es gibt eine Losung in Esperanto seit 120 Jahren, du hast Esperanto kostenlos empfangen, also gib es auch kostenlos weiter. Und also werden dort in Brasilien Kurse durchgeführt. Und ein Bekannter, den ich da traf, ein Gonzales, der hat dort diese, der macht das wieder, der ist jetzt im September, fährt dahin. Ja, die nicht die Kubaner, sondern die Sorben werden uns wieder etwas bieten.
Ja, jetzt singen sie wieder in Deutsch. Komm, du mein Bursche, heißt das Lied.
Liebe Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle auf MB Radio Treff 88,0. Heute mit unserer Themensendung. Das Thema heißt heute Weltkongress des Esperanto in Kuba. Werner Pfennig hat schon den Kongress vorgestellt, Kuba vorgestellt und aus dem Programm einiges dargebracht. Und hast du nun noch was?
Ja, eigentlich ohne Ende. Ich dachte, das sind hunderte Veranstaltungen.
Aha.
Es ist ganz schwer, irgendwas auszuwählen. Beispielsweise gibt es die Autorenhalbstunden. Da dürfen die Autoren ihre neuesten Werke in Esperanto vorstellen. Oder es gibt eine Botschaft eines Nachkommen von Samenhof, unserem Initiator des Esperanto, der den Kongress gegrüßt hat. Man muss wissen, dass unsere Vorfahren, die Nazis, nicht unsere Vorfahren, die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, die gesamte Samenhof-Familie liquidiert haben, einfach umgebracht haben. Aber es ist doch einer übrig geblieben und dieser hat eben den Kongress in Kuba gegrüßt. Dann kommen die Politiker zusammen, die Grünen, also die politischen Grünen. Die Esperanto-Bewegung ist auch zufällig grün, haben aber miteinander nichts weiter zu tun als nur die Farbe.
Ja, sie haben aber Gemeinsamkeiten in Bezug auf Verhalten der Menschen.
Aber es gibt eben Esperanto-Sozialdemokraten, Esperanto-Grüne, Esperanto-Kommunisten. Die sind zwar sehr wenig geworden inzwischen, aber es gibt sie. Dann die, ja, ich sagte schon vom Esperanto-Parlament, die eben regelmäßig berichtet haben, über was sie entschieden haben. oder es gab einen ökumenischen Gottesdienst, der in einer Kathedrale stattfand. Oder die Kubaner haben sich vorgestellt, kulturell vorgestellt. Und ich sagte ja schon, über etwa 15 Musikgruppen, die aufgetreten sind. Dann die Lehrer sind sehr aktiv und ständig aufgetreten. Dann haben die Japaner, auch eine Religionsgemeinschaft, glaube ich, ist das Oma Otto, ja, die eben auch ihre Zusammenkunft hatten. Dann Kuba, Geografie und Kuba, das, was ich zu Beginn unserer Sendung gemacht habe, einfach Kuba vorgestellt haben und die nationale Symbole. Die Kubaner sind außerordentlich stolz, aber nicht so fanatisch stolz, sondern so ein stilles Stolzsein auf ihre Tradition, auf ihre Fahne, auf ihre Blasono, also auf ihr Wappen und so weiter. Dann gibt es ja, ich sagte ja schon, im Kongress jeden Tag eine neue Zeitung. Die wird in der Nacht gedruckt, dass sie am nächsten Tage da ist. Sie berichtet über das Vergangene und lädt ein zu anderen wichtigen Veranstaltungen. Beispielsweise haben die blinden Esperanto-Freunde eine Exkursion gemacht in eine Augenklinik. Und da wurden ihnen verschiedene neue in Kuba entwickelte Augenoperationen oder Augenbehandlungssachen dargestellt, Therapien, um eben das Augenlicht zu erhalten oder wiederherzustellen. Dann haben auch einige über die Philosophie gesprochen. Was ist das Ziel eigentlich des Lebens? Warum leben wir, René? Warum lebst du? Warum lebt Werner und Werner? Warum lebt...
Wir sind irgendwann geboren.
Ja. Warum war der so? Also das ist also wichtig, da haben sie dann nachgedacht. Ja.
Spricht man auch eigentlich über die Esperanto-Bewegung, wie sie sich entwickelt, welche Chancen sie hat oder was ich
auch. Ja, natürlich. Das habe ich hier eigentlich so ein bisschen unterschlagen.
Naja, gut.
Ja. Esperanto hat natürlich einen sehr schweren Stand wie alle anderen. Aber dieser Kongress, dieser Weltkongress in Kuba, hat eigentlich das Gegenteil von dem gemacht, sonst würden wir klagen. Ja, die Vereine werden immer dünner und immer älter und das klappt nicht und außerdem, und das meldet sich keiner, der das lernen will. Dieser Weltkongress hat eben gezeigt in seinen verschiedenen Details, wie es funktionieren kann und wie gut es in verschiedenen anderen Ländern funktioniert. Die Idee des Esperanto, die lebt ja weiter und die ist ja auch entwicklungsfähig, aber wie mich jemand mal am Flugzeug fragte, naja, und habt ihr euch nun schon durchgesetzt? Ja, natürlich. Das ist nicht die Aufgabe der Esperanto-Bewegung, Esperanto durchzusetzen. Mhm. Die Esperanto-Bewegung kann nur zeigen, so funktioniert es. Die Menschen, jeder Mensch alleine für sich muss entscheiden, ob er Esperanto annimmt oder verwendet oder publiziert. Oder Organisationen müssen sagen, ja, wir machen mit Esperanto unser Thema oder unsere Angelegenheit. Das wird natürlich dort, das ist unterschwellig immer da. Wie können wir das Esperanto den Menschen näher bringen? Und deswegen die Vielfalt auch dieser...
Ja, an dieser Stelle möchte ich mal eine kleine Sache erwähnen, die es schon mal gegeben hat und die jemand natürlich unterbunden hat. Nämlich vor ungefähr 90 Jahren gab es der Stadt der UNO einen Völkerbund. Und in diesem Völkerbund ist schon mal ein Auftrag erteilt worden an einen der Mitglieder, nämlich an einen Japaner, doch mal zu untersuchen, wie sieht das aus mit Esperanto und was kann man damit machen? Und mach uns mal einen Vorschlag. Und das war der Herr Nitogo. Und der ist da drauf, hat natürlich eine Zeit geforscht und dann festgestellt, Esperanto wäre als Sprache für alle ideal. Und als er damit in die große Versammlung des, des Völkerbundes kam, hat natürlich Frankreich die Sache abgeschmettert. Wie ja. kann eine andere Sprache als Französisch eine ja. Weltsprache sein?
Französisch ist die einzige wirkliche Sprache.
Richtig, die große Literatursprache ja. der Welt. Und wie kann man etwas ja. anderes machen?
Das wäre eine Beleidigung gewesen.
Damals ja. war Frankreich politisch und wirtschaftlich stark in Europa. Das also vor 90 Jahren.
Ja, vor allen Dingen war Deutschland zerschmettert.
Ja, und ja. Und damit haben die Franzosen den Ton angegeben und alle anderen sind gefolgt. Ja. Und Herr Nitogo war mit seinem Vorschlag am Ende, er konnte nichts ausrichten.
Aber also ein gutes Stichwort.
Ja.
Zu jedem Weltkongress Esperanto gibt es ein Nitogo-Seminar.
Aha.
Da werden also Diplomaten und Sprachwissenschaftler eingeladen, die nicht zum Esperanto gehören. Mhm. Meistens aus der Region oder wenn es sich um Diplomaten handelt, aus dem diplomatischen Korps. Und mit denen wird dann in einem Symposium Esperanto vorgestellt.
Ja, und so also weiter. Wir können wieder mal eine Pause machen.
Ja, eine kleine Sache noch vor der Pause. Es kommen natürlich auch die Katzenfreunde zusammen. Es gibt keine Esperanto-Hundefreunde und keine Kamelfreunde, aber Katzenfreunde. Das mal so als kleinen Spaß am Rande. Die haben ihre Zeitschrift, die haben ihre Organisation und haben auch dann gesagt, spaßeshalber dort in einer Diskussion. Natürlich kann man auch die Grammatik vermitteln mit Esperanto, mit Katzenfreunden. Nicht? Meine Katze ist, diese Katze ist schön, deine ist schöner und meine ist die schönste. Das war aber nur ein Spaß innerhalb dieses Spaßes. Nein, die meinen das ganz ernst. Esperanto und Katzenfreunde sind ja auch Tierfreunde, Tierschutz, Naturschutz, das hängt alles eng miteinander zusammen. Sollte man also nicht ins Lächerliche ziehen und ich schon gar nicht. Ja, der René ist schon wieder bereit mit der sorbischen Musik und sagt das laut und
der
deutlich an.
Der nächste Titel lässt sich nicht übersetzen, weil sein Name ist Schaparitz Anka. Hört sich an wie ein Frauenname.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir fahren fort mit unserer Beschreibung des Esperanto-Weltkongresses, der in diesem Jahr vor 2 Monaten in Havanna stattfand.
Ja, ich präsentiere so ein bisschen das Programm, so einen Eindruck zu geben, denn ein Weltkongress Esperanto ist das Festival der Esperanto-Bewegung, der Esperanto-Kultur, der Wissenschaft. Und ich kann eben nur wie Rosinen aus dem Kuchen so dieses und jenes herausholen. Beispielsweise die italienische Botschaft hat ein paar hundert Kongressteilnehmer eingeladen zu einem Empfang in der Botschaft und die haben dort ein Essen wurde gegeben und viele, viele Gespräche. Man hat da eine Reihe von Autobussen hingeschickt. Das waren die Italiener gemacht.
Ja, da interessiert mich, wie haben die nur auf diesem Treffen gesprochen? Das steht da leider nicht,
oder? Nein, Italienisch und Esperanto.
Aha.
Und das kann man durchaus miteinander gut vereinbaren.
Ja, ja.
Ja. Ganz wichtig ist die Wissenschaftsarbeit, die also die fachliche Arbeit zu allen möglichen Bereichen der Wissenschaft. Eine Sprache ist ja nur dann intakt, wenn sie nicht nur das tägliche Leben regeln kann, sondern wenn sie in den wichtigen, zumindest in den wichtigen Wissenschaften präsent ist, wenn man die Sprache dort anwendet in diesen Wissenschaftsbereichen. Und das macht also ein Professor aus Israel sehr gut, Amri Wandel, der eben dafür sorgt, dass in seiner Sparte, er ist Astronom, dass eben in der Astronomie und alles, was dazu gehört, Weltraum und Weltraumtechnik, da spricht er dann und sorgt dafür, dass er nicht nur alleine, aber er ist der Chef davon, dass dort immer etwas passiert.
Ja, dass also auch die Fachbegriffe in Esperanto zur Verfügung stehen.
Das ist ganz wichtig. Sonst sagt man ja, ihr könnt ja euch nur so unterhalten, nicht über alle möglichen Dinge.
Die Sterne leuchten hell oder nicht?
Ja, genau. Naja, da bringt er schon über die ganzen kosmischen Phänomene.
Ja.
Da wird einem das schon in deutscher Sprache schwindelig, wenn man das heute sich anhört. Dann wurde mal berichtet über die Alphabetisierung in Kuba. Das ist so selbstverständlich scheinbar für die Deutschen, aber in Mittel- und Südamerika ist es nicht selbstverständlich, dass jeder lesen und schreiben kann. Zwar nicht nur seinen Namen, sondern dass er wirklich in der Lage ist, Zeitschriften zu lesen, Bücher zu lesen und selber sich mitzuteilen schriftlich. Die Kubaner haben das geschafft. Die sind also den anderen Ländern dort sehr weit voraus. Dann gibt es auch die Sprachwissenschaftler, die sich nur mit Esperanto beschäftigen. Es gab also innerhalb des Kongresses die Esperantologische Konferenz.
Oder es gab viele Vorstellungen Esperanto-Theater, Esperanto-Sketche und ja, Theater, Essay, verschiedene Lieder, Esperanto-Filme wurden vorgestellt. Und natürlich hat unser großer Chef auch eine Rede gehalten. Ich will mal zum Ende kommen des reinen Kongresses Esperanto. Wir werden über Kuba noch ein paar Worte sicherlich verlieren. Es waren dort also über 1000 Teilnehmer aus 59 Ländern. Und sie haben eine Resolution verabschiedet und sagen, die Vereinten Nationen haben dieses Jahr deklariert zum Jahr der Interproximigo de Culturoi, also der Annäherung der Kulturen. Man stellt also fest innerhalb des Kongresses, dass die Verschiedenheit der Kulturen in der Welt sehr wichtig beiträgt für die Reichhaltigkeit unserer Menschheit, dass wir keine uniforme Menschheit sind, sondern verschiedene Kulturen haben, verschiedene Sprachen, verschiedene Gebräuche und so weiter. Esperanto gibt es schon seit 123 Ländern. Sie ist die einzige neutrale Sprache, die wirklich funktioniert, die eine, wie gesagt, über 100-jährige Geschichte hat und Tradition hat. Und sie ist in der Lage, die Brücken zwischen den Völkern und zwischen den Kulturen zu bauen und sie auch zu erhalten. Zum Beispiel die Weltkongresse des Esperanto passiert das, wo eben für eine Woche die Menschen zusammenkommen, wie wir gehört haben, in diesem Jahr aus 59 Ländern, aus der ganzen Welt. Leider gibt es viele Länder, die sich finanziell, die haben Esperanto-Leute, aber die können sich nicht leisten, dorthin zu fahren. Beispielsweise konnte eine Frau aus Haiti, ganz in der Nähe, da wurde Geld gesammelt, dass die nur ein paar Kilometer von Kuba entfernt, dass die da hinkommen, die gesamte Esperanto-Gruppe oder die Organisation ist zu Schaden gekommen bei dem Erdbeben im Februar in Haiti. Man erklärt, die Esperanto-Bewegung erklärt, dass die Esperanto-Sprecher auch mit der, oder besonders mit den Vereinten Nationen und mit der UNESCO zusammenarbeiten mögen, um zu unterstützen das gegenseitige Verstehen zwischen den Völkern und gleichzeitig die Identität jeder Menschengruppe zu unterstützen. Das ist ganz wichtig. Niemand soll sprachlich, kulturell platt gemacht werden. Und die Esperanto lädt ein ihrerseits, die Vereinten Nationen und die UNESCO voll auszunutzen, alle Möglichkeiten mit dem Esperanto-Weltbund, um diese Ziele, die sie sich selber gestellt haben, auch über Esperanto zu realisieren. Ich glaube, die Musik singt schon wieder von der Regie.
Der Regie singt. Ja, ich weiß nicht, ob Musik jetzt singt, aber wenn ihr meint, in Cottbus ist was auf dem Markt, auf dem Jahrmarkt heißt es jetzt, oder auf Sorbisch, Hoschebusuna Jermanku.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören auf MB Radio Treff 88,0 die Themensendung der Esperanto-Welle. Sana Fennig, der aus Kuba wieder zurück ist, hat bisher über den Esperanto-Weltkongress berichtet. allgemein und ganz speziell auch über Kuba, Lange. Und hast du noch was vom Kongress? Oder
ich wollte noch was dazufügen, was nicht direkt den Kongress betrifft, sondern das Drumherum. Ich dachte ja eingangs, und das zeigt die Anerkennung des Esperanto, denn die Kubaner als Regierung, als Volk, unterstützen ja nichts, was sie nicht anerkennen und nicht in Ehren halten. Also der Kongress fand in dem modernsten Kongresszentrum von Havanna statt. Fernsehen, Radio brachten ununterbrochen, nicht unterbrochen, aber regelmäßig täglich lange Auszüge, Berichte über den Weltkongress. Die Zeitungen, es gibt ja nicht viele Zeitungen in Kuba, die sind ja nicht so erdrückt wie wir täglich von einer Flut von Illustrierten und Zeitungen, aber die Zeitungen, die es dort gibt, haben berichtet. Ich selber habe in den, was sind das, 4 oder 5 Fernsehprogrammen von Kuba Berichte über den Kongress gesehen. Da werden also die Bilder gezeigt, wie die reingehen und rausgehen und was da diskutiert wird. Und dann wird das kommentiert, natürlich in Spanisch. Und interessant ist, dass auf dem letzten, ich sagte, es gibt ja jeden Tag eine Kongresszeitung, da hat ein deutscher Bürgermeister aus der Esperanto-Stadt Herzberg am Harz, der Gerhard Walter, die Kongressteilnehmer und diese Repräsentanten der Esperanto-Bewegung der Welt gegrüßt. Er schreibt hier: Estimatai landai urbai congressai autoritatoi. Sehr verehrte Repräsentanten der Länder, der Städte und die Autoritäten des Kongresses. Und er grüßt dann und lädt ein in die Esperanto-Stadt am Harz in Deutschland. Warum erzähle ich das? Es ist tatsächlich bisher die einzige Esperanto-Stadt in der Welt. Wir hätten nichts dagegen, wenn sie noch in anderen Ländern so etwas hätten. Aber derzeit ist er der einzige, eine kleine, unbedeutende Stadt in Deutschland, am Harz, in einer sehr schönen Gegend, hat aber sich ausgewählt, wir heißen Esperanto-Stadt. Das war ein langer, fast jahrzehntelanger Prozess, dass die Autoritäten der Stadt, das Stadtparlament, das akzeptiert. Und wer nach Herzberg kommt, das ist gar nicht so weit von Neubrandenburg, der wird eben sofort auf dem Bahnhof schon in Esperanto begrüßt. Und da ist ein Esperanto-Denkmal eines Esperanto-Eisenbahners. Und in der Stadt alles zweisprachig beschriftet. Also ganz toll. Und ja, was macht dieser Bürgermeister oder dieser Magistrat oder dieses Parlament der Stadt? Sie ist bekannt in den Esperanto-Bewegungen. Zufällig ist ein Verwandter von uns dort. Der sagt, in der Stadt sind ständig jeden Tag sozusagen irgendwelche Esperanto-Touristen, Esperanto-Reisenden, die mal gucken wollen, was ist denn dieses überhaupt, diese Stadt mit Esperanto. Die haben nämlich eine Marktlücke entdeckt. Wir reden immer so viel über Geld und Geld und Geld. Die haben eine Marktlücke entdeckt, wie man auf ganz charmante Weise sich herausheben kann aus Tausenden von deutschen Städten und Ortschaften. Penn. Sie sind weltbekannt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das spüren die auch.
Ja. Und ich habe in 2 oder 3 Sendungen davor mal eine Meldung hier mit durchgegeben, dass es eine europäische, also von der EU, eine Bewertung bestimmter Städte gibt. In der ganzen EU-Bereich. Und da ist Herzberg wegen seiner Esperanto-Aktivitäten, die es gezeigt hat, um etliche Plätze nach vorne gerückt. Ne?
Ja, das glaube ich. Und ist auch wirklich eine charmante Stadt. Ich habe mal ein Schützenfest, das ist ja eine altbürgerliche deutsche Tradition, Schützenfest mit allen Vereinen, die es gibt. Ja, und da marschiert dann der Esperanto-Verein mit. Das war zufällig der Deutsche Esperanto-Kongress. Und da waren dann eben so 200 Esperanto-Teilnehmer. Ja. Esperanto-Fahren. Und die Bürger dieser Stadt kennen Esperanto. In den Gaststätten gibt es, kann man in der Gaststätte anfordern, Esperanto-Essenkarten, wie heißt die auf Deutsch? Speisenkarten, ja. Und so weiter, das haben die alles. Ja, aber ich wollte noch mal zu Kuba zurück, wenn die Zeit es noch erlaubt, dass ich ein paar persönliche Worte sage. Natürlich ist es berauschend, in ein tropisches Land zu fahren, diese Palmen und den Strand und das Wasser und die Luft und die Menschen dort zu sehen und zu erleben. Ich hatte aber nun die Gelegenheit, das kubanische Leben von innen her mal ein bisschen besser kennenzulernen. Der Werner hat das angedeutet, ich will aber nicht jetzt über meine persönlichen Sachen reden, nur darüber, was ich erlebt habe und was vielleicht interessant ist. Interessant ist übrigens, wenn ich ins Ausland fahre, als Bürger der Republik Deutschland, da muss ich erstmal richtig versichert sein. Das ist das äußerste Wichtige, dass ich eine Versicherung abschließe, wenigstens für mich selber, die sogenannte internationale Krankenversicherung. Ich werbe ja nicht für die Versicherung, sondern informiere über einen Fall, dass ich eben dort schwerst krank wurde, überraschend, und musste ganz schnell operiert und behandelt werden. Dank der Esperanto-Freunde und einer Verwandten, die Esperanto-Freunde wussten sofort, wo wir uns hinwenden müssen, und wir wussten, was wir haben und welchen Kummer wir in der Gesundheit haben. Und dann ging das ganz schnell. Und da habe ich also den Gesundheitsdienst oder den medizinischen Dienst oder das System von Kuba von innen kennengelernt und kann nur Lob sagen. Es gibt natürlich Unterschiede zu uns, erhebliche Unterschiede. Vielleicht sind sie nicht auf dem modernsten Stand in der gesamten Technik, aber die Technik, die sie haben, die ist modern, die ist wirksam. Und ich weiß zum Beispiel, dass Seeleute, die krank werden, versuchen immer nach Kuba zu kommen, um behandelt zu werden.
Wenn sie in der Karibik sind,
ja. Ja, wenn sie in der Karibik, möglichst nach Kuba, weil sie dann überleben, sozusagen. Mhm. Ne? Und ich habe diese Menschen kennengelernt. Wir haben, bevor ich krank wurde, die Kubaner zu Hause besucht. Wir wollten nämlich nicht in so ein Touristenzentrum, wo man dann abgeschirmt ist und wo man dann unter sich ist und so weiter, nicht? Sondern wir haben mit den Kubanern am gleichen Tisch gesessen und aus der gleichen Schüssel gegessen, sage ich mal. Natürlich hatte jeder sein Essen. Aber wir haben die Wohnungen gesehen. Wir haben gesehen, wie sie leben. Wir haben mit ihnen individuell gesprochen. Kuba ist ein sicheres Land. Überall, das ist keine Bedrohung. Überall ist Polizei und guckt, ob auch alles seine Ordnung hat. Man kann also unbesorgt, auch eine Frau kann unbesorgt durch die Straßen gehen. Man sollte nicht provozieren, das nachts zu tun. Das würde ich hier in Neubrandenburg auch nicht. Aber der Tourist fühlt sich dort sicher und ruhig und wohl. Die Musik möchte noch was sagen.
Die Musik, ja, jetzt kommt der nächste Titel. Der heißt in Sorbisch Wortes des Chorgiers, Spreewald, ihr seid der Herr. Das ist
Ja, liebe Hörer und Herren, das war wahrscheinlich unsere letzte Zwischenmusik. Wir sind ja 5 Minuten vor Schluss der Sendung und wir haben über den Esperanto-Kongress in Kuba berichtet, den Esperanto-Weltkongress. Und Werner, hast du noch ein Schlusswort?
Ja, ich wollte noch mal was sagen, wie es einem Alemannen, wie es einem Deutschen geht, der nicht Spanisch kann und ganz schwer krank ist und in Kuba ist. Ich hatte jeden Tag Kontakt mit Esperanto-Freunden. Die haben sich sozusagen abgesprochen, haben mich besucht, haben mich mit Lesematerial auf Esperanto versorgt, mit Lehrbüchern und so weiter. Und ich konnte im Hospital nur Esperanto sprechen. Das war dem Spanischen so ein bisschen verständlich. Und dadurch, dass ich nun als Einzelner dort war, wurde immer erzählt, da ist ein Alemann, der kann nicht Spanisch. Und außerdem spricht er aber Esperanto. Da kamen Studentengruppen durch, da kamen ein Haufen Ärzte durch und Schwestern. Und alle wurden aufgeklärt, dort ist einer, der spricht Esperanto. Und tatsächlich, es sind, ich weiß nicht wie viele, vielleicht sind es 100 oder 120 Menschen, die erfahren haben, da gibt es einen Menschen, der kann Esperanto, der kriegt auch Besuch und die sprechen dann in Esperanto, das sehen die natürlich alle mit. Da ist also eine Personalwucht hinter den Krankenhäusern, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das Esperanto hat mich sozusagen, abgesehen von der Kunst der Ärzte und von der Kunst der Schwestern und die Technik, die sie dort haben, hat Esperanto mich unheimlich unterstützt, um überhaupt dort vorwärts zu kommen im Sinne, dass man sich verständigen kann. Das ist ganz wichtig. Ja, da wollte ich also den kubanischen Freunden aus Santiago de Cuba noch herzlich Dank sagen. Vielleicht hören sie uns über Internet. Das haben sie perfekt gemacht. Und in meiner Not habe ich nur noch für Esperanto geworben. Übrigens, einige werden Esperanto lernen von denen, die mich dort, also Ärzte und auch Schwestern. Und die Adressen habe ich und die sind auch schon verseucht mit Informationen. Das nun über Esperanto natürlich. Und das werden wir dann sehen. So, nun kommen wir zum Ende der Sendung. René, sag mal, wie sind wir über Internet zu erreichen?
Also unsere Internetseite heißt www.esperanto-nw.de.
Das war schön leise, ich wiederhole es nochmal. www.esperanto-nw.de. Und wir haben dort eine schöne große Seite, die über alles informiert, was in unserem Verein, was im Land passiert und diverse Links hat in alle Welt, wie es bei einer Internetseite so üblich ist. Und unser René gestaltet die Seite da immer und hält sie auf dem Laufenden und wir danken Ihnen recht herzlich dafür, denn ohne diese Kapazität, René, Philipp, werden wir ja aufgeworfen.
Ja, ohne ihn jetzt zu schmeicheln, weil er zufällig unter uns ist, aber René ist der bekannteste Esperanto-Freund aus Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ich irgendwo auftauche, ja, der René, Philipp ist der da, ich sage, nee, ich bin es bloß. Und, das ist wirklich so. Die Seite ist abwechslungsreich, es sind Fotos, es sind die Konnektor, also die Verbindung zu anderen Bereichen, zum Esperanto. Also ganz toll, da kann man also anfangen mit unserer Seite www.esperanto-nb.de und gerät dann bis nach Kuba und bis nach Nordamerika überall hin, zu Kursen, zu Musik, zu Fotos und so weiter. Jetzt sagt der René noch den Abschluss.
Ja, Wiederholung dieser Sendung ist dann am 19. September ab 16 Uhr und die nächste Sendung ist der Esperanto-Welle ist dann geplant für den 7. Oktober 2010 ab 18 Uhr.
Ja, auf NB Radio Trip 88,0 hörten Sie also die Esperanto-Welle.
Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Lewin.
En la mondon venes nova sento, tra la mondo iras forta voco, per flugiloi de facila vento, nun de loco flugu ci al loco, de al glavo sangon sui fanta, la homan tiras familion alla monte eterne militanta ci promessas sanctam harmonion sub la sancta signo del estero.